Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist ein bisschen ungewohnt, hier zu stehen und ich habe jetzt keinen Platz für meine Uhr. Es könnte also länger werden. Nein, mein Scherz. Gnade sei mit euch. Liebe Gemeinde, ihr Lieben, beim Thema Gebet kommen wir heute zu einem Gebet einer Frau, zum Gebet von Hanna. Hanna betet. Sie ist die spätere Mutter vom Propheten Samuel. Nach ihm sind ja die beiden Samuel-Bücher in der Bibel benannt. Er wird später König Saul salben und auch König David. Und ganz am Anfang dieser beiden Bücher steht diese kleine, aber ganz beeindruckende, tolle Geschichte von Hanna. In der Bibel steht sie noch ein bisschen ausführlicher, als wir es eben gehört haben. Hanna betet ein ganz bewegendes Gebet. Und ich möchte eingehen erstens auf den Schmerz der Hanna, zweitens auf die Veränderung in ihrem Herzen und dann auf eine geheimnisvolle Tiefe in ihrem Gebetslied. Erstens der Schmerz von Hanna. Hanna geht es sehr, sehr schlecht. Sie weint, sie will nicht mehr essen. Sie hat einen ganz bitteren Tag erlebt. Sie ist verwundet. Ihre Seele ist traurig. Was war passiert? Die andere Frau ihres Mannes kränkt sie wegen ihrer Kinderlosigkeit. Übrigens, es gibt ja im Alten Testament viel Ehe, Polygamie. Aber sie kommt immer schlecht weg. Hier auch. Überall da, wo ein Mann mehrere Frauen hat, umgekehrt gibt es im Alten Testament nicht, gibt es immer Ärger und Streit und Zoff. Also die Bibel redet nicht gut über die Vielehe. Peninna, die zweite Frau, bekommt Kinder und macht Hanna das Leben schwer. Und man kann sich das richtig gut vorstellen. Guck mal, was mein Sohn schon kann. Guck mal, dieses Bild hat mein Sohn gemalt. Guck mal, wie gut er in der Schule ist. Guck mal, wie er beim Fußball 2 Tore geschossen hat. Jede kleine Geste, jedes Wort, eine Kränkung. Hanna kann keine Kinder bekommen. Dabei wünscht sie sich das so sehr. Und wir kennen den Schmerz auch heute. Wenn Paare heute versuchen, Kinder zu bekommen und es klappt nicht, wie schlimm das sein kann. Aber damals kamen noch andere Dimensionen dazu. Kinder bedeuteten damals nämlich ökonomische Absicherung. In einer landwirtschaftlichen Gesellschaft bedeuten Kinder auch Arbeitskräfte. Viele Kinder, viele Arbeitskräfte, viel Ernte, größerer Wohlstand. Kinder bedeuten auch Altersvorsorge. Nur weniger als die Hälfte der Kinder erreichte das Erwachsenenalter. Und daher waren viele Kinder wichtig, um später im Alter versorgt zu werden. Es gab ja keine Rentenversicherung, keine Altersheime, keine staatliche Hilfe. Wer im Alter glücklich sein wollte, brauchte Kinder. Viele Kinder. Kinder waren aber auch ein Zeichen der Stärke. Kinder waren zusätzliche Verteidigungskräfte. Wenn der Hof überfallen wurde, konnten viele Kinder verteidigen. Aber auch den Stamm oder das Volk. Ohne Kinder gab es keine Verteidiger. Und eine Stadt oder ein Volk oder ein Stamm damals konnte so überrannt werden. Frauen, die viele Kinder bekamen, waren damals richtige Heldinnen. Heute feiern wir Heldinnen im Sport oder Filmstars, Popstars. Damals wurden Frauen gefeiert, die viele Kinder hatten. Und wenn eine Frau keine Kinder bekommen konnte, ging es nicht nur um sie selbst, um persönliche Erfüllung, sondern es ging um die ganze Familie, den Fortbestand des ganzen Stammes. Und dann lastete ein enormer gesellschaftlicher Druck auf kinderlosen Frauen. Und eine gute Sache, Kinder zu bekommen, wurde so quasi zum Götzen, zu etwas Gefährlichem. Ohne Kind bist du nichts wert. Ohne Kind bist du keine vollwertige Frau. Etwas an sich Gutes wird zum absoluten Wert, ein Götze, und zerdrückt die arme Hanna. Jetzt kann man sagen, Gott sei Dank leben wir in einer anderen Zeit. So ist es heute nicht mehr. Aber ein Ausleger sagt, Mensch, kann es sein, dass wir als Gesellschaft zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Maßstäbe und Götzen an Menschen anlegen. Also ein Götze ist etwas an sich Gutes, der aber im absoluten Maßstab erhoben wird und alle, die das nicht erreichen, zerdrückt. Damals war es das Kinderkriegen. Was könnte es heute sein? Vielleicht ein Schönheitsideal, wenn du nicht so aussiehst wie die ganzen Models auf den Postern, so schlank bist, dem Körperideal entsprichst, bist du nichts wert. Und Millionen junger Mädchen zerbrechen an diesem Ideal, entwickeln Essstörungen und sind zu Tode betrübt, so wie Hannah das damals war. Es trifft aber nicht nur auf Frauen zu, sondern auch auf Männer. In jeder Gesellschaft gibt es Messlatten, die sagen, dann bist du etwas wert. Ob das nun körperliche Stärke ist, Leistung oder als neuer Mann sich ganz auf die Familie fokussierend. Wenn du das nicht tust oder das nicht kannst oder das nicht willst, wirst du zum Gespött der Leute, so wie Hannah damals. Und so gibt es in jeder Kultur, in jeder Gesellschaft andere Götzen, andere Messlatten. Und wir können nur entkommen, wenn diese an sich guten Dinge, Kinder kriegen, schlank sein, ist ja gut, Leistung bringen, nicht absolut gesetzt werden, sondern nur Gott absolut gesetzt wird. Und dann kann ich es aushalten, wenn ich an der einen oder anderen Stelle Normen nicht erfülle. Denn mein Glück und mein Sinn hängt an etwas anderem. Also das war der Schmerz. Zweitens die Veränderung. Wie kann Hannah diesem Druck jetzt entkommen? Was tut sie? Genau darum geht es jetzt in dieser kleinen Geschichte. An Hannah werden zwei Erwartungen gerichtet. Einmal von Peninna und einmal von ihrem Ehemann Elkana. Und vielleicht stehen beide so für die Versuchungen, die an Hannah gerichtet sind. Peninna sagt, Kinder zu bekommen ist der Schlüssel zum Glück. Wenn du keine Kinder hast, bist du nichts wert. So dachte die Gesellschaft damals. Baue deine Identität, baue dein Leben auf Kinder. Elkana, ihr Mann, sagt ganz einfühlsam, sei nicht traurig, ich liebe dich doch, mehr als alles andere. Und er sagt, die Beziehung zwischen uns ist doch das Entscheidende. Bau deine Identität auf Liebe und Partnerschaft, romantische Liebe, dann bist du glücklich, wenn du das hast, egal was Kinder, ob du Kinder hast oder nicht. Eine individualistische Versuchung. Und dann wird beschrieben in dieser Geschichte, wie Hannah aufsteht. Und das ist so der Wendepunkt. Man könnte deuten, sie bleibt jetzt nicht mehr passiv, eine diesen Versuchungen ausgeliefert, sondern sie steht auf, erhebt sich, wird aktiv. Sie lehnt quasi beide Götzen ab, beide Versuchungen, die ihr angeboten werden. Und hier beginnt geistliches Leben. Ich werde aktiv. Und sie steht auf und sie sucht Gottes Nähe, geht ins Gebet. Ich lehne die Angebote des Glücks ab, die die Gesellschaft mir gibt, mir anbietet und die mich letztlich aber nur gefangen halten, sondern ich stehe auf und ich gehe ins Gebet zu Gott. Und jetzt beginnt sie zu beten. Ach, Herr Zebaoth, sieh das Elend deiner Magd an. Denk doch an mich. Vergiss deine Magd nicht. Schenk deiner Magd einen Sohn. Dann will ich ihn dem Herrn überlassen, sein ganzes Leben lang. Sein Haar soll niemals geschnitten werden. Sie beginnt ganz imposant. Ach, Herr Zebaoth. Zebaoth heißt Gott der himmlischen Heerscharen, der die Engel befehligt, wie ein Feldherr, der mächtig und groß und stark ist. Sieh an das Elend deiner Magd. Und das ist so ein ganz schöner kleiner Satz. Erinnert daran, dass Gott sieht. Und da schwingt viel mit. In der Bibel erweist sich Gott immer wieder als der, der sieht. Gott sieht das Elend. Bei Abraham gibt es eine Geschichte, wo seine Magd, die Hagar, die schwanger wird mit Ismael, jetzt Neid und Kränkung ausgesetzt ist zwischen Sarah und ihr und sie flieht und will sterben. Und dann kommt ein Engel und Hagar sagt zu Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Ganz bewegend. Gott kümmert sich um eine entlaufene Sklavin, weil er ihr Elend sieht, weil er mitfühlt, weil er barmherzig ist. Bis hin zum Elend in Ägypten, als das Volk Israel in Ägypten ist und das Volk leidet und schreit und dann sieht Gott ihr Elend. Gott ist ein Gott, der sieht. Und das hält sich Hannah hier in ihrem Gebet vor Augen. Das Elend ist ihm nicht egal. Dein Elend, mein Elend ist ihm nicht egal. Der, der die Engelscharen befehligt, sieht das Leid des Einzelnen. Das ist ein ganz schöner Gedanke. Gott ist unendlich groß und unendlich herrlich und doch zugleich unendlich feinfühlig und barmherzig. Was für ein Trost, was für ein Gebet. Ach, Herr Zebaoth, sieh das Elend deiner Magd an. Denk doch an mich und vergiss deine Magd nicht. Schau herab vom Himmel, guck auf das, wie es mir geht. Beten heißt, ich komme mit dem, was mich bewegt, zu Gott. Mit den tiefsten Emotionen und schütte ihm mein Herz aus, wie es mir geht. Das heißt beten, meine Nöte, meine Sorgen zusammenzubringen mit dem allmächtigen Gott. Wann hast du das letzte Mal getan? Gott, dein Herz ausgeschüttet. Hannah betet weiter. Schenk deiner Magd einen Sohn, dann will ich ihn dem Herrn überlassen. Sein ganzes Leben lang, sein Haar soll niemals geschnitten werden. Tja, warum sagt sie das? Das klingt so ein bisschen nach einem Kuhhandel. Du gibst mir, dann gebe ich dir. Um das zu verstehen, muss man vielleicht überlegen, wie das damals so war mit den Priestern. Um hauptamtlich Gott dienen zu können, musste man nicht Theologie studieren, sondern man musste in einem richtigen Stamm geboren sein, nämlich im Stamm Levi. Nur Leviten konnten am Tempel dienen, konnten Priester werden. Wenn man nicht aus diesem Stamm kam, war eine einzige Möglichkeit, ein Nasoräer zu werden, eine Art Laienpriester. Und zwei Kennzeichen hatte ein Nasoräer, nämlich keine starken Getränke, also kein Alkohol, und das Haar wurde nicht geschnitten. Das, was Hannah hier also verspricht, ist, ihren Sohn als Laienpriester ausbilden zu lassen. Und was heißt das? Das heißt also, er würde nicht zu Hause auf dem Hof als Arbeitskraft zur Verfügung stehen. Er würde sie nicht im Alter pflegen. Er würde auch nicht dem Stamm zur Verteidigung zur Verfügung stehen. Er wäre noch nicht mal bei ihr, um ihr emotional etwas zu geben. Sie würde ihn nicht sehen, wie er mit Lego spielt, wie er zwei Tore schießt im Fußball, mit einem guten Zeugnis nach Hause kommt. Alle persönlichen und gesellschaftlichen Gründe für ein Kind spielen auf einmal hier keine Rolle mehr. Hannah baut nicht auf das, was sie selber will, sondern sie fokussiert ganz auf Gott, nicht was ich will, sondern was du willst. Herr, ich gebe meinem Wunsch nach einem Kind ganz in deine Hände. Dein Wille geschehe zum Bau deines Reiches. Als Priestergehilfe würde er Gott dienen und Gutes tun für sein Volk. Das Volk retten, das Volk weiterführen. Also ich will ein Kind nicht für mich, für meinen Status, für das, was ich will, sondern für dich, Gott. Denn du bist das Wichtigste im Leben. Mich erinnert das an das Wort Jesu, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Wie beeindruckend. Vorher war Gott der Mittel zum Zweck. Also, ich will ein Kind, lieber Gott, bitte mach, dass das passiert, was ich will. Jetzt dreht Hannah es um und sagt, Herr, ich möchte ein Kind für dich. Du bist mir das Wichtigste. Jetzt ist das Kind für Gott. Ein beeindruckendes Gebet. Herr, ich möchte die Arbeitsstelle nicht, damit es mir gut geht. Ich möchte das Gute in meinem Leben nicht, dass ich letztlich gut dastehe, dass es mir gut geht, sondern es dreht sich um und sagt, Herr, zu deiner Ehre, zum Bau deines Reiches. Ich möchte, dass es dir hilft. Im Reich Gottes wird Mutterschaft nochmal auf eine andere Ebene gehoben. Mutterschaft heißt Leben schenken. Im Reich Gottes heißt es für Gott, und es geht auch ohne eigene Kinder, ich schenke anderen Menschen Leben, indem ich Hoffnung und Leben in Jesus weitergebe. Wir reden ja oft von Vätern und Müttern im Glauben. Paulus sagt, ich habe euch gezeugt durch das Evangelium. Wir lesen und hören immer mal wieder von Menschen, die selber keine Kinder bekommen haben, aber dann zum Beispiel Heimeltern werden und ganz vielen Kindern Glück und Hoffnung und Sinn und auch eine Beziehung zu Jesus ans Herz legen können. Das gilt auch für andere Rollen und andere Berufe, auch für Männer. Wenn ich im Reich Gottes mich einbringe mit meinen Gaben, meiner Leistung, meinem Vermögen, das, was ich tue und mache und plane, dann kann ich erleben, wie das auf einmal eine ganz andere Frucht bringt, die bleibt, die erfüllt. Und es geht nicht mehr nur um mich. Da, wo es nur um mich geht, bleibt immer so ein fader Beigeschmack, immer eine Leere. Hannah entdeckt hier ihre wahre Berufung, wo es nicht nur um sie selber geht, nicht nur als Ehefrau, Mutter, Mitglied eines Stammes, sondern sie dreht sich auf einmal um Gott, um sein Reich. Das, was er will. Gott nicht nur Mittel zum Zweck des beruflichen oder gesellschaftlichen Erfolgs, sondern auf einmal wird Gott Mittelpunkt. Ich setze das, was ich habe, ein, um ihm zu dienen. Und das ist eine Befreiung und Erfüllung zugleich. Im Text heißt es, dass Hannah nach dem Gebet aufsteht, sie Frieden gefunden hat und wieder anfängt zu essen, weil ihr Glück jetzt nicht mehr am Kind hängt, sondern an Gott. Und dann wird sie schwanger. Ist Gott für uns nur Mittel zum Zweck? Wo drehen wir uns um uns selber? Wo drehen wir uns um ihn? Das Gebet der Hannah lässt uns hier nachdenklich werden. Und noch drittens ein Punkt, die geheimnisvolle Tiefe in Hannas Gebetslied. Es schließt sich ein wunderbares, langes Lied an. Ein Lobgesang, der ein Vorgänger ist von Marias Lobgesang im Neuen Testament. Mein Herz ist voll Freude über den Herrn, der hat mich wieder stark gemacht. Mein Mund lacht über meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Der Bogen der Starken wird zerbrochen, die Schwachen aber bekommen neue Kraft. Die Satten müssen sich ihr Brot verdienen, die Hungrigen aber sind den Hunger los. Die Unfruchtbare bringt 7 Kinder zur Welt, doch das Glück der Kinderreichen schwindet. Also Gott kehrt die Verhältnisse um. Der, der vorher geweint hat, wird fröhlich sein. Den Geringen zieht er aus dem Staub, den Armen holt er aus dem Dreck. Seinen Platz gibt er ihm bei den Fürsten, lässt ihn mit Würde auf einem Thron sitzen. Hier ist so ein Schatten zu erkennen von dem, was Gott nicht nur an uns Menschen, sondern auch an Jesus tut. Jesus wurde vor der Stadt Jerusalem im Dreck auf dem Abfallhaufen von Golgatha gekreuzigt. Und keiner konnte glauben, dass er der Messias ist. Zu niedrig, zu gering, zu staubig. Denn die Vorfahren des Messias waren große, starke Helden und brachten Rettung, indem sie stark waren. Aber die Menschen damals schauten meist nur auf die Männer und nicht auf die Frauen. Und dadurch sahen sie nicht, dass Gott auch gerade durch die Unfruchtbaren, die Ausgestoßenen, die Missachteten wirkte. Gott baut sein Reich mit der unfruchtbaren Sarah, nicht mit der fruchtbaren Hagar, nimmt Isaak in die messianische Linie. Und so kann man ganz viele weitere Punkte aufzählen. Gott baut sein Reich mit Lea. Das war die Frau mit den glanzlosen Augen, nicht die, die Jakob liebte. Die wollte er eigentlich überhaupt nicht. Und mit ihr und dann Judah führt Gott die messianische Linie weiter. Simson wird von einer unfruchtbaren Frau geboren. Samuel von einer leidenden, verachteten Frau. Durch Leid und Opfer erwächst im Reich Gottes Frucht. Jesus erleidet die Verachtung und Kränkung, von der Hannah spricht, und wird dann aus dem Dreck erhoben und sitzt zu Rechten Gottes auf dem Thron. Die Frauen im Alten Testament zeigen, dass Jesus nicht nur der glorreiche König sein würde, sondern dass er als leidender Knecht gekommen ist. Und Hannah vertraut darauf, dass Gott es gut macht. Sie kann dann singen und lachen, aber sie musste durch eine schwere Zeit gehen. Und wir sehen ja noch viel mehr als Hannah. Wir sehen Jesus. Wir sehen, was Gott getan hat. Wir sehen auf das Kreuz und die Auferstehung. Und wir wissen, dass Gott treu ist und ein gutes Ende schenkt. Ich weiß nicht, was dein Leiden ist, dein schwerer Weg. Wir sehen, wie Hannah diesen Weg gegangen ist, an Gott festgehalten hat und wie Gott letztlich sie erhoben hat und sie ihn loben konnte und wie sie gelernt hat, nicht mehr nur um sich zu drehen, sondern um Gottes Reich. Vielleicht ist das der Schritt, der bei uns jetzt auch dran ist, bei dir. aus dem Leid zu lernen, Gott an erste Stelle zu setzen und zu beten. Was für ein Vorbild, das Gebet der Hanna. Was für eine Verheißung auf Jesus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.